mehr Macht zu erhalten, wann immer die Kosten geringer sind als der Nutzen, der damit erreicht werden kann. Die USA halten sich nur so lange zurück, wie die Kosten so hoch sind. Und entsprechend nahm natürlich Mörsheimer auch ganz klar an, dass das Ende des Kalten Krieges definitiv mit großen Kriegen einhergehen würde. Er sagte zwar nicht, dass sie unmittelbar vor der Tür stünden, aber er machte klar, mit dem Aufstieg der neuen Schwellenländer werden wir massive Konflikte im System haben und die Institutionen werden immer schwächer werden. So, und damit sind wir am Ende schon unserer kleinen Reise. Was haben wir heute gelernt? Ich habe da mal wieder eine Grafik gemacht. Also, eine unserer bedeutendsten und pessimistischen Zivilisationen ist unser Realismus. Der hat sich in einige Subzivilisationen aufgespalten, nämlich in die defensiven und die offensiven Neorealisten. Für alle gilt, dass sie die Anarchie des internationalen Systems betonen und für sie entscheidende Komponente in der internationalen Politik halten. Neben der Anarchie ist es die Machtverteilung, die entscheidend ist. Machtverteilung in einem anarchischen System. Sie unterscheiden sich wiederum darin, warum das so ist und welche Konsequenzen es für die Staaten hat. Im klassischen Realismus ist das Machtstreben der Natur des Menschen geschuldet, im Neorealismus der Natur des Systems. Im klassischen Realismus wird Macht häufig als Zweck gesehen, das nennen wir Homo dominandis. Im Neorealismus ist es dagegen die Nutzenmaximierung, es geht um Sicherheit, nennen wir Homo economicus. Für klassische Realisten sind multipolare Systeme die sichersten, für Neorealisten bipolare Systeme. Zwar gehen alle Realisten davon aus, dass Balancing, also die Herrschaft des Machtgleichgewichts, das entscheidende Mittel ist, um Kriege zu verhindern. Allerdings haben sie unterschiedliche Forschungen, wie gut das gelingt. Klassische Realisten setzen auf den klugen Interessenausgleich und die Flexibilität. Defensive Realisten gehen davon aus, dass internes und externes Balancing immer zu einem Gleichgewicht führen sollte, also Abschreckung, Allianzen und Aufrüstung. Bei den offensiven Realisten wird das schon viel schwieriger. Da gibt es zwar noch die Idee der Abschreckung, aber im Grunde genommen gibt es keine Lösung. Das ist ja die Tragödie. Es gibt kein Entkommen. Und generell geht der Neorealismus davon aus, dass alle Staaten nutzenmaximierend handeln, sodass sie allein nach ihren Präferenzen handeln, während normative Erwägungen keine Rolle spielen. Und sie gehen auch alle davon aus, dass Staaten die alleinigen Akteure sind. Und das habe ich Ihnen eben hier einfach nochmal versucht deutlich zu machen. Kann man nicht so ganz sehen, nicht? Naja, ist aber dann ja auch auf WebCity verfügbar. Okay. Insgesamt wird, glaube ich, also ziemlich deutlich dieses pessimistische Weltbild, das uns die Realisten hier aufgezeigt haben und warum die IB-Galaxis so ein dunkler Ort ist. Es gibt entweder Zwänge, die in der Natur des Menschen liegen, der wir nicht entkommen können, oder aber es gibt Zwänge, die in der Natur des Systems liegen und da gehen sie auch davon aus, dass wir nicht entkommen können. Für alle Neorealisten, aber auch Realisten ist vollkommen klar, der einzige Weg aus dem Dilemma heraus ist, das anarchische System in ein hierarchisches zu überführen, Weltregierung. Weltstaat. Alle Realisten, Neorealisten wie klassische Realisten, gehen davon aus, dass es vollkommen unmöglich ist, das zu tun. Und deswegen sind wir tatsächlich verdammt, bis in alle Ewigkeiten, mit dieser Problematik zu leben. Wie die Liberalen das sehen und was die dazu gesagt haben, und ich sage Ihnen, sie sehen das naturgemäß etwas anders, das wollen wir uns in der nächsten Woche anschauen. Jetzt, weil wir auch noch so viel Zeit haben, machen wir aber ganz tolle Daumenübungen. Und da habe ich schon mal was vorbereitet. So, unsere erste Übung für heute. Wir wollen per Anhalter fahren. Also, drei verschiedene mögliche internationale Systeme. Da haben wir ja drüber gesprochen. Wir haben ein System, in dem es eine Großmacht gibt und viele kleine Staaten. Wir haben ein System, in dem es mehrere Großmächte gibt, die aber noch sehr unterschiedlich stark sind. Und wir haben ein System, da gibt es zwei Allianzen und wenige zusätzliche Staaten. Was sollen Sie tun, wenn Sie A, ein kleiner Staat sind oder B, ein großer Staat sind? Und logischerweise, also für Szenario 1 ist das mit B nicht so relevant. Aber was sollten Sie tun, wenn Sie ein kleiner Staat sind in System 1? Aus realistischer Sicht. Ja. Aha. Okay, Sie würden also Bandwagoning vorschlagen. Okay, ja. Mhm. Sehr schön. Ja, und mit welche Kleinen sind das? Also was machen wir denn jetzt, wenn wir uns nicht für die Groß machen, wenn wir uns nicht für Bandwagoning entscheiden und erstmal zusehen, dass die Großmacht uns ganz doll lieb hat? Was sollten wir dann tun? Wie machen wir das? Irgendwelche Ideen? Also ich sag's mal so, Sie sind Liechtenstein und Sie haben jetzt die durchaus kluge Idee, für die Großmacht bin ich ja ersetzlich. Keine gute Idee, mich mit der Großmacht zusammenzutun, also bilde ich doch lieber eine Gegenallianz. Was ist das Problem, wenn Sie das machen?
Damit stelle ich die Leiter auf die Feindesseite ab. Es gibt ja noch die Option, sich neutral zu halten, wie die Schweiz. Aus dem Vorteil, dass ich wirtschaftlich besser dasteht.
Ja, okay. Also das Hauptproblem ist natürlich, dass wenn sich jetzt meinetwegen Liechtenstein und Andorra und dann nehmen wir auch nochmal was ein bisschen Größeres, Spanien zusammenschließen und sich bewusst als Gegenallianz zusammenschließen, könnte unsere Großmacht annehmen, dass sich da eine Gegenmacht aufbaut. Und das Problem ist, dass sie vielleicht auf die Idee kommt, diese Gegenmacht auszuradieren, bevor sie zu groß wird. Das ist sozusagen das Grundproblem. Was sie also tun sollten, wäre, würden Realisten sagen, beispielsweise die Europäische Union zu gründen. Ganz unauffällig. Nicht wahr? Da macht man so ein bisschen Kooperation, hat überhaupt nichts mit den USA zu tun. Für viele Realisten war die Europäische Union neben vielem anderen auch ein Instrument, um Gegenmacht aufzubauen. Und ein sehr geschicktes. Okay, was machen wir bei mehreren Großmächten? Also haben ein System, mehrere Großmächte, aber die sind noch sehr unterschiedlich stark. Was sollten Sie dann tun, wenn Sie entweder ein kleiner Staat sind oder ein großer Staat?
Als kleiner der Großmächte mit den anderen zusammenzuschließen und die Größte dazu zu bringen, nicht anzugreifen.
Sie wollen sich als eine der Großmächte mit den anderen zusammenschließen, um die Größe davon abzubringen? Okay. Okay, ja. Interessanter Gedanke. Aha. Nochmal, Entschuldigung. Zünglein an der Waage spielen. Wenn Sie ein kleiner Staat sind? Ja, das ist eine gute Idee. Aber was machen Sie, wenn Sie Großmacht sind? Also, nehmen wir mal an, wir haben das Concert of Europe. Wir hätten 5 Staaten, die jetzt aber eben noch nicht, wie im Concert of Europe, da hat man ja einfach Staaten ein bisschen zerschnitten, ein paar aufgelöst, ein paar neu gebildet, damit die alle wirklich gleich stark sind. Hier haben wir das nicht. Die sind noch sehr unterschiedlich groß. Und das kennen wir auch aus einer Phase des internationalen Systems, nämlich bevor es das Konzert gab. Was ist da immer passiert? Den Cauchemar der Koalition zu vermeiden, war das Interesse von Bismarck. Ja, aber das Problem, das sehen Sie vielleicht schon. Also gerade diese Phase war ja eine extrem instabile, es waren nämlich wechselnde Allianzen. Nicht? Also diese Idee, ich schnapp mir alle Großmächte und wir verbünden uns gegen die Große, das klappte immer nur dann, wenn die Große tatsächlich hegemonial geworden ist. Also wenn die tatsächlich versucht hat, sozusagen, ich werde der Hegemon und euch alle mache ich klein. Dann hat man das erlebt. Was ansonsten normalerweise passiert, historisch gesehen, ist, dass sich immer wechselnde Allianzen gebildet haben. Je nachdem, wen man gerade überfallen wollte, hat man sich einen Partner gesucht. Das war wirklich das große Fressen, was da stattgefunden hat. Dementsprechend sollten Sie natürlich, wenn Sie an einem solchen System sind, klugen Interessenausgleich betreiben, wenn Sie eine Großmacht sind. Das heißt, wenn Sie ein defensiver Realist sind, werden Sie versuchen, Machtgleichgewicht hinzubekommen. Soweit es geht. Ein bisschen aufrüsten, vorsichtige Allianzbildung, nicht zu weit gehen. Nicht aggressiv wirken. Das machen Sie. Wenn Sie ein kleiner Staat sind, ganz richtig, halten sich raus, schnell aus dem Weg gehen oder aber sozusagen mit besonderen Fähigkeiten glänzen. Ja, ganz genau. So, unser drittes System, jetzt haben wir es, das Bipolare. 2 Allianzen und wenig zusätzliche. Was machen Sie, wenn Sie eine der Supermächte sind? Was machen Sie, wenn Sie, ach ja, wenn Sie ein kleiner Staat sind? Vielleicht mal da hinten in der Ecke jemand. Ja.
Entweder ich schließe mit einer der beiden Allianzen ein, oder ich mache noch eine dritte auf. Das soll sozusagen die Ansammlung der neutralen oder vorgefallenen
Staaten. Ja, das ist das Schöne am Realismus, nicht? Man guckt einfach auf die entsprechende Zeitphase und schon kriegt man raus, was man tun sollte. Ja, wenn Sie ein kleiner Staat sind und tatsächlich in einem System sind, in dem zwei Supermächte sind, dann gibt der Realismus Ihnen tatsächlich genau diesen Tipp, nämlich wenden sich einer der beiden Allianzen zu, und wenn Sie zufällig im Interessensphärenbereich einer Allianz sind, auch wenn das die Stärkere ist, gehen Sie trotzdem zur Stärkeren. Denn ansonsten, und das wissen wir ja auch, was passiert, wird sie dafür sorgen, dass sie von der Landkarte verschwinden. Sie kann es sich nicht leisten, in ihrem eigenen Einzugsbereich feindliche Staaten zu haben. Das mit dem Non-Aligned-Movement, ja, bilden Sie sich zu einem dritten Block zusammen, das hätte man nie irgendeinem Staat empfohlen im Realismus. Dass das tatsächlich passiert ist, lag vor allen Dingen daran, oder aus Sicht des Realismus, weil die einfach so unwichtig waren und so bedeutungslos, dass es niemanden gestört hat. Außerdem war es natürlich so, dass das Non-Aligned-Movement, insbesondere Titus Jugoslawien, eine Schwächung des sozialistischen Blocks bedeutet hat. Man war also total glücklich, dass sich sozusagen daraus diese dritte Allianz ergab. Wenn Sie ein großer Staat sind, ist eigentlich sehr simpel in einem bipolaren System. Was machen Sie, wenn Sie ein großer Staat sind? Ja, links. Ja, Sie sollten immer die Machtverteilung zwischen sich genau beobachten, im Blick halten und im Zweifelsfall reagieren Sie sozusagen auf Rüstungsanstrengungen des anderen immer auch mit Aufrüstung. Dazu nötigt Sie das System. Sie können nicht zulassen, dass Sie sozusagen hinter Ihrem Feind sozusagen, wenn Sie so wollen, zu weit zurückfallen. Denn dann wird er irgendwann zum Herausforderer werden. Ganz genau. Das war doch fein. Jetzt schauen wir mal, ob das ein bisschen flüssiger geht. Jetzt kommt eine neue. Mal gucken, ob ich die machen will. Ja. Also, Sie sind eine Großmacht, die neben anderen besteht. Das heißt, Sie sind nicht die Einzige. In der Vergangenheit ist es häufiger zu nuklearen Krisen gekommen. Großmacht B ist auch nicht die einzig andere, sondern es gibt mehrere. Schlägt ein gemeinsames Rüstungsabkommen vor. Sollten sich darauf einlassen? Unter welchen Bedingungen und was wäre, wenn es eben doch nur Sie beide gäbe, also nur Sie und Großmacht B? Wie ist das? In einem multipolaren System mehrere Großmächte. Eine der Großmächte schlägt ein Rüstungskontrollabkommen vor. Sollten Sie sich darauf einlassen? Gibt es Bedingungen, die Sie stellen würden? Okay, ja. Ah, da haben wir schon einen Könner. Ja. Ja. Perfekt. Ganz genau so ist es. Wenn Sie also tatsächlich nuklear bewaffnete Großmächte haben, die tatsächlich Zweitschlagskapazitäten haben, und jetzt steht sogar die Frage einer Abrüstung oder eines Rüstungskontrollabkommens im Raum, dann werden Sie als Realist bestimmte Dinge nicht tun. Sie werden niemals unter die Grenze der Zweitschlagskapazität gehen. Vernichtungspotenzial muss da bleiben, muss erhalten bleiben. Ne? Denn nur dann kann Abschreckung funktionieren. Das nächste, was Sie auch gesagt haben, ist, die Verteilung der Lasten aus dem Rüstungsabkommen muss komplett symmetrisch sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich habe Ihnen doch schon vorhin gesagt, dass es für Neorealisten ein Unding ist, dass sie sich als Staat in Abhängigkeiten begeben, dass sie sich zu stark auf andere verlassen müssen, beispielsweise durch Rohstoffimporte oder anderes. Sie müssen versuchen, so unabhängig wie möglich zu bleiben. Ne? Denn je abhängiger sie werden, desto mehr werden sie zur leichten Beute. Und genau das Gleiche denken Neorealisten auch über Kooperation mit anderen. Also weil viele haben ja gesagt, mein Gott, in bestimmten Situationen kann es doch ein gemeinsames Interesse daran geben, schlicht und einfach zusammenzuarbeiten und wir haben alle was davon. Wenn wir hier individuell vorgehen, haben wir alle ein schlechteres Ergebnis. Sie kennen das zum Beispiel vielleicht mit der Tragödie der Allmende. Zu sagen, ja, na, okay, kennen Sie nicht. Also man hat eine Gemeinschaftsweide, auf der alle Bauern ihre Kühe weiden lassen. Ja, und eine Kuh bringt jetzt, weiß ich nicht, eine Kuh bringt jetzt meinetwegen 50 Euro. Jeder Bauer hat einen Anreiz darum, mehr Kühe zu haben, denn dann sozusagen verdoppelt sich ja immer weiter sein Einkommen. Machen das alle Bauern so, ist irgendwann diese Gemeinschaftswiese komplett, wie sagt man, die fressen halt zu viel Gras, das Gras kann sozusagen sich auch nicht mehr erholen, die Kühe magern ab und sterben, weil sie nicht mehr ernährt werden können und damit verlieren alle. Das heißt, das Beste wäre es, wenn sie sich in einer solchen Situation vorher absprechen und sagen, wie viele Kühe man halten darf. Ja? Dann sozusagen gibt es für alle das beste Ergebnis. Das ist so ein Problem. In einer solchen Situation macht Zusammenarbeit richtig viel Sinn, weil sie tatsächlich eben schlechte Ergebnisse vermeiden. Die Realisten würden aber trotzdem sagen, das ist eine ganz gefährliche Sache. Denn was passiert, wenn beispielsweise eine Familie, jetzt schon ganz traditionell, hat die schon immer vier Kühe besessen, die andere aber immer nur drei. Wenn wir jetzt auf eine Regelung gehen würden, dass wir alle eine Kuh mehr kriegen, nee, sagen wir nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, ich muss mal kurz überlegen. Das habe ich ja, das war ja real. Wenn wir alle auf eine, wenn wir eine Gesamtzahl von Kühen sozusagen anvisieren, die auf dieser Wiese stehen kann und die sozusagen eins zu eins auf die Familien umlegen, dann kann es sein, dass einige Familien einfach auf vier Kühen sitzen bleiben, manche dafür, die nur zwei hatten, plötzlich auf vier Kühe oder fünf Kühe hochgehen, oder nee, auf vier Kühe, aber und so weiter und so fort. Und das heißt, was passiert ist, dass das Kräfteverhältnis, das vorher zwischen uns bestanden hat, sich verändert. Obwohl wir alle vielleicht gewinnen insgesamt, weil wir sozusagen unsere Kühe durchbringen und ein regelmäßiges Einkommen haben, kann es aber sein, dass das Verhältnis zwischen unseren Einkommen sich verändert hat. War es am Anfang vielleicht so, ist es jetzt so. Und es könnte sich in der Zukunft immer weiter aufschaukeln. Und das ist ein Problem. Denn wenn das passiert, dann würden Sie ja einen potenziellen Feind, der jetzt noch klein ist, vielleicht über die Kooperation dauerhaft groß machen. Und in 20 Jahren fegt er über Sie hinweg. Dementsprechend sollten Sie Kooperation vermeiden oder sie nur dann anstreben, wenn Sie ganz sicher sein können, dass die Kooperation, die Sie haben, die Ausgangsbalance nicht verändert. Also Rüstungsabkommen, na klar, aber wenn die USA 1500 Nuklearsprengköpfe haben, die UdSSR 1000, dann kann es nicht so sein, dass beide auf 500 runtergehen. Denn das würde die relativen Gewinne verändern. Ja?
Faktor. Ich weiß nicht, also so blöd kann man ja eigentlich gar nicht sein, dass man die ganze stört, nur weil man sagt, ich will nicht teilen.
Doch. Ehrlich? Ja. Wenn Sie sich mal angucken, die Verhandlungen zu den tatsächlich zustande gekommenen Rüstungsabkommen, Rüstungskontrolle und Abrüstung, sind genau so gelaufen. Woran am längsten verhandelt wurde, ist, wer genau wie viele Waffen hergeben musste. Und ein ganz wichtiger Gesichtspunkt war, das kann nicht sein, dass der eine mehr abrüsten muss als der andere. War da hinten eine Frage? Okay, also tatsächlich sozusagen diese Idee, nur relative Gewinne zählen. Ist vollkommen egal, ob das doof ist, aber ich bin jetzt so und so viel stärker und durch Kooperation darf sich daran nichts verändern. Das macht es für Realisten auch unglaublich schwierig, überhaupt internationale Kooperation besonders sinnvoll zu finden. Was sie darum auch machen werden, ist, sie werden auf Verifikation setzen wollen. Man muss überprüfen, dass die auch wirklich das Gleiche machen wie sie. Das aber ist natürlich ein Riesenproblem, weil sie wollen natürlich nicht, dass die in ihr Land reingucken können. Die könnten sich was abgucken von ihnen. Das ist, warum unter anderem Rüstungskontrollabkommen so unglaublich schwierig waren zwischen den beiden Supermächten. Okay. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Eigentlich habe ich noch ein paar mehr, aber ich sehe schon, wir haben die Zeit nicht. Aber die eine habe ich noch. Sie sind Sicherheitsberater des US-Präsidenten. Und dem schwebt wiederum ein weltraumgestütztes Abwehrsystem vor. Manche von Ihnen kennen dieses Abwehrsystem vielleicht. Um sich eben endgültig gegenüber Angriffen von Staaten schützen zu können. Er bittet Sie um eine Einschätzung, was die Folgen wären, wenn er das verfolgt. Was würden Sie ihm raten? Was soll er tun? Was sind die Folgen? Ja. Okay, ja?
Versuchen, mit den anderen Großmächten zu kooperieren. Weil momentan habe ich ja keine Großmacht als Feind. Ich kämpfe gegen einen imaginären Terrorfeind.
Ja. Okay, jetzt haben wir ja schon ein paar interessante Gesichtspunkte bekommen. Also Sie hatten auch noch eine Idee, nicht? Hat sich erledigt? Das eine ist, da kam ja die Idee des Sicherheitsdilemmas wieder auf. Also machen wir das? Werden sich doch alle anderen sofort bedroht fühlen? Werden denken, dass wir aggressiv sind? Versuchen, unsere Vormacht auszubauen und letzten Endes das System zu verändern? Das ist eine dumme Idee, also lassen wir es bleiben. Sicherheitsdilemma, Die zweite Idee war, ich kooperiere mit anderen Großmächten, weil ich habe ja eigentlich keinen Feind, gegen den ich mich hier irgendwie verteidigen müsste. Aber warum sollten denn andere Großmächte mit mir kooperieren wollen? Was haben die davon? Die würden doch sagen, du bist doch eh schon stark genug. Warum brauchst du jetzt noch das? Schwierig. Plus, ein Abwehrsystem richtet sich immer gegen jemanden. Auch wenn man sagt, es ist eigentlich nur mich verteidigen vor. Jeden, also gegen jeden verteidigen zu können. Sie wissen ja, dass es diesen Plan gibt, nicht wahr? So, wer fühlte sich denn davon angegriffen? Wer hat denn gesagt, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, das ist gegen uns gerichtet? Russland. Russland fühlt sich davon bedroht. Russland sagt, es ist eine Maßnahme gegen mich. Ich soll hier eingezirkelt werden. Okay, und was hatten wir noch? Dann hatten wir noch Kosten und Nutzen. Das Ding ist so teuer und so irrelevant. Wir wissen ja gar nicht, ob das funktioniert. Wir wissen, die meisten Tests sind, es gab jetzt einen erfolgreichen Test und genau wissen wir nicht, ob er wirklich erfolgreich war. Lassen wir das Ganze doch bleiben. Aber hier haben wir genau das Problem, das wir vorhin schon hatten. Sind die wirklich so doof? Letzten Endes geht es nicht darum, dass die Kosten so hoch sind. Das interessiert die nicht besonders. Es geht darum, sozusagen zu zeigen, dass man immer noch Stärke hat. Dass man tatsächlich so weit über den anderen steht, dass einem nichts passieren kann. Das ist eine Demonstration. Ja. Und dementsprechend, wenn Sie ein defensiver Realist wären, würden Sie abraten. Sie würden sagen, keine gute Idee, du bist schon der mächtigste Staat. Wenn du das hier tust, veränderst du nur sozusagen, bringst du das Machtgleichgewicht in Aufruhr. Du wirst als aggressiv wahrgenommen und du forderst geradezu die Bildung von Gegenallianzen heraus, obwohl doch alles gut läuft. Wenn Sie ein offensiver Realist wären, würden Sie vielleicht das Gleiche denken, aber Sie würden sagen, naja, du bist eine Großmacht und du willst alles sicherstellen, dass sozusagen dir nie jemand ans Leder kommt. Deswegen bist du dafür. So, leider können wir jetzt nicht über meine tollen Ideen oder Ihre tollen Ideen zum Neubestimmung des Verhältnisses zu China sprechen. Wo ist die Liste, bitte? Liste, Liste, Liste. Ist sie jetzt ganz durch? Hoffentlich. Gut, wir sehen uns nächste Woche, gleiche Stelle, gleicher Ort und dann geht's in etwas angenehmere Zukunft.